ARD. Gewalt auf Gaming-Plattformen. Jugendlicher Verdächtiger festgenommen.
Ladesäulen für E-Autos. Warum die Versorgung nur langsam besser wird.
Und regionale Lebensmittel. Warum solche Siegel oft irreführend sind.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Guten Tag an diesem Mittwoch. Heute ist der 5. November.
Und wir sind's wieder, Uli Spinnrad und Magdalena Bienert. Und wir gehen heute mit einem Thema rein, also da fällt's mir wirklich schwer, Emotionen außen vor zu lassen. Es geht um das gewalttätige Online-Netzwerk 764. Das wurde im Sommer bekannt, dass es das gibt. Da gab's nämlich erste Festnahmen.
Genau, und in diesem geschlossenen Online-Netzwerk 764, da treffen sich Menschen, die gezielt Jugendliche manipulieren und auch zu Selbstverletzungen treiben. Das ist wirklich krass. Im Juni ist da der mutmaßliche Anführer in Hamburg festgenommen worden. Der ist heute 21. Online nennt er sich White Tiger. Und gestern ist bekannt geworden, dass es eine zweite Festnahme gegeben hat.
Und zwar in Baden-Württemberg. Da wurde ein 16-Jähriger festgenommen, der zu einer Splittergruppe dieser Szene gehören soll. Also ein Teenager, der zum Täter wurde, vielleicht ja auch selbst Opfer war oder ist, das wird jetzt ermittelt. Der Vorwurf lautet Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung und gefährliche Körperverletzung.
Die Ermittlerinnen und Ermittler gehen davon aus, dass der Jugendliche über Gaming-Plattformen und Online-Spiele Kontakt zu anderen Jugendlichen aufgenommen hat. Und zwar nicht, um mit ihnen zu spielen, sondern um sie zu manipulieren. In mindestens 11 Fällen soll er versucht haben, Opfer zu psychischen und körperlichen Selbstverletzungen zu drängen. Und das ist offenbar in 5 Fällen sogar gelungen.
Wir gucken uns nochmal genauer dieses Netzwerk 764 an, weil das klingt vielleicht erstmal nach einem grausigen Einzelfall. Das ist aber wirklich Teil eines größeren Systems. Dieses Netzwerk, das ist international aktiv und das ist ja ein Zusammenschluss sadistischer Täterinnen und Täter, muss man sagen, die gezielt junge Menschen suchen, die psychisch eher labil oder auch einsam sind.
Und die ködern sie dann in Chats, gewinnen da ihr Vertrauen und dann fordern sie so kleine Mutproben. Am Ende sind das aber eigentlich nur Erniedrigungen. Die wollen wir auch bewusst gar nicht konkreter schildern, weil das wirklich schlimm ist. Aber es geht am Ende darum, dass sich die Opfer selbst verletzen und dabei dann fotografieren oder filmen. Und mit diesem Material werden sie dann später erpresst und unter Druck gesetzt. Also wer nicht gehorcht, der wird öffentlich bloßgestellt in diesen Netzwerken.
Diese Pädokriminellen, so werden diese Täter genannt, die agieren auch nicht nur auf einer Seite, wie zum Beispiel bei der Gamer-Plattform Discord, sondern auch auf Messenger-Diensten wie Telegram oder eben geschlossenen Gaming-Servern. Also Orte, die von Eltern und Behörden ja kaum kontrolliert werden.
Verena ist Content-Creator aus Hannover. Eigentlich spricht sie eher über politische Inhalte, aber dieses Netzwerk 764, das schockiert sie so sehr, dass sie dazu auch ein Video auf TikTok veröffentlicht hat, in dem sie erklärt, wie gefährlich Gaming-Plattformen für Kinder sein können. Sie will auf dieses Thema aufmerksam machen und hat dazu auch schon Rückmeldungen bekommen.
Es gab Eltern, die gesagt haben, ich habe das erlebt mit meinem Kind. Ein Kommentar hat mir richtig wehgetan. Das war jemand, offensichtlich ein junger Mensch, der einfach nur geschrieben hat, die haben mir wehgetan. Mehr nicht.
Boah, gruselig. Mhm. Auch wirklich heftig ist, dass der jetzt inhaftierte Verdächtige ja selbst noch ein Teenager ist, der da offenbar eine Spirale aus digitaler Macht, aber auch Sadismus hineingeraten ist und die weitergegeben hat. Also das ist wirklich eine gefährliche Entwicklung von Online-Subkulturen, wo ja einigen scheinbar jegliche Empathie und Verantwortung abhanden gekommen ist.
Ja, und dann heißt es als Eltern oder zum Beispiel auch als Lehrerinnen und Lehrer wachsam sein. Die Polizei rät zum Beispiel dazu, im Gespräch zu bleiben, sich dafür zu interessieren, mit wem Jugendliche online kommunizieren und spielen. Und dann auch es ernst nehmen, wenn ein Kind plötzlich stiller oder verschlossener oder ängstlicher wird. Weil häufig sind solche Chats sehr zeitintensiv.
Ja, also die Kids verbringen wirklich jede freie Minute am Computer oder Smartphone und ziehen sich merklich zurück. Also offene Gespräche sind da die wirksamste Prävention gegen Manipulation im Netz.
Gestern haben wir hier in den Nachrichten noch erzählt, dass der ADAC mal geguckt hat, wie es eigentlich so inzwischen mit der E-Ladeinfrastruktur an den Autobahnen aussieht. Mhm. Ergebnis schlecht. 25 Raststätten und Autohöfe hat der Autoclub mal gecheckt und in vielen Fällen fehlen Ladestationen generell oder die da waren, waren kaputt oder es gab keine Überdachung oder keine Beleuchtung. Ja. Das Laden des Elektroautos auf Reisen bleibt dieser Erhebung nach also ein kleines Abenteuer.
Ja, aber wir gucken jetzt mal auf die gesamte Ladeinfrastruktur in Deutschland und die ist innerhalb des vergangenen Jahres um 16% gestiegen. Am 1. Oktober gab es bundesweit etwa 180.000 Ladepunkte für Elektroautos. Davon ist knapp jeder vierte ein Schnelllader.
Diese Schnelllader sind übrigens auch nötig, weil die normalen Lader bringen dir eigentlich nur was, wenn du irgendwie einen ganzen Arbeitstag oder eine ganze Nacht Zeit hast zu laden. Hm. Also wenn du jetzt zum Beispiel nur während des Einkaufens mal laden willst, dann macht das nur mit einem Schnelllader Sinn. Das weiß ich aus eigener Erfahrung, sonst hast du nur ein paar Prozent, das bringt dir nicht viel.
Um mal ein paar Zahlen zu nennen. Rechnerisch teilen sich im Moment 17 Elektroautos einen öffentlichen Ladepunkt. Letztes Jahr kamen noch 17,3 Autos auf einen Ladepunkt, also nur ja, eine minimale Verbesserung. Weil eben auch die Zahl der E-Autos gestiegen ist, bessert sich diese Verteilung halt nur sehr langsam.
Ja, und dabei ist es auch noch regional sehr unterschiedlich. In Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel ist die Versorgung besser und im Saarland deutlich schlechter als im Schnitt.
Wichtig für das Laden ist natürlich auch der Preis an den öffentlichen Ladepunkten und der ist bis zu 3-mal so hoch wie beim privaten Laden, was aber natürlich nur Leute können, die auch ein eigenes Haus haben. An öffentlichen Ladestationen zahlt man zwischen 60 und 90 Cent pro Kilowattstunde. Die Monopolkommission, das ist ein Beratergremium der Bundesregierung, die fordern deshalb, dass die Kommunen beim Ausbau der Ladeinfrastruktur mehr auf den Wettbewerb unter den Betreibern der Ladesäulen achten, damit es günstiger wird.
Ja, ich würde sagen so 75 Cent pro Kilowattstunde ist so der Durchschnitt, also der Durchschnittspreis bei so Schnellladern. Das ist meine Erfahrung, also zum Beispiel jetzt auf dem Supermarktparkplatz, das ist wirklich teuer, liegt aber unter anderem auch daran, dass die Energiewende generell noch ein strukturelles Problem hat. Der Strom ist nicht immer gleich verfügbar, weil nicht immer gleich viel Wind weht oder gleich viel Sonne scheint. Also diese Strompreise, die schwanken im Einkauf für die Anbieter und diese Schwankungen geben sie dann halt an uns Endkunden weiter in Form höherer Preise.
Die Frage ist doch, wann nehmen die E-Autos richtig Fahrt auf? Ist es realistisch, dass in der EU in 10 Jahren fast alle Neuwagen elektrisch fahren? Diesen Fragen geht der neue Podcast ARD Klima Update nach und die Kollegen haben sich dafür auch das Dorf Sprakebühl näher angesehen, direkt an der dänischen Grenze. Da hat nämlich mehr als jeder Dritte ein privates E-Auto und es gibt da auch noch ein gemeinsames Carsharing-Projekt, also jeder Bewohner kann ein dorfeigenes E-Auto leihen.
Es macht Spaß. Also nicht nur, dass es ein souveränes Fahren ist, wie ich das finde, sondern es macht auch deshalb Spaß, weil man irgendwo doch das Gefühl hat, etwas dafür zu tun, was man eigentlich wirklich möchte, nämlich der Umwelt irgendwo dienlich sein. Kostet die Stunde 2,50 Euro. Kannst nicht meckern, oder?
Nee, kannst nicht meckern. Das ARD Klima-Update gibt es jeden zweiten Mittwoch, neu in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und den Link findet ihr in der Folgenbeschreibung.
Unsere Kurznachrichten.
Soran Mamdani wird der neue Bürgermeister von New York. Er hat die Wahl gewonnen und wird damit der erste muslimische Bürgermeister der Stadt. Er gehört der Demokratischen Partei an und hat sich gegen den von Donald Trump unterstützten Kandidaten durchgesetzt. Mamdani hat im Wahlkampf unter anderem kostenlose Busse und Kinderbetreuung versprochen.
Das Bundesverfassungsgericht hat die Regeln für die sogenannte Triage in Krankenhäusern gekippt und gesagt, dass die Länder und nicht der Bund für das Thema zuständig sind. Dieses Bundesgesetz gab es seit der Corona-Pandemie und es hat festgelegt, dass Ärzte entscheiden müssen, wen sie zuerst behandeln, wenn die Intensivstationen voll sind.
Heute eröffnet unter großen Protesten der chinesische Online-Händler Shein seine erste stationäre Filiale in Europa, und zwar in einem großen Kaufhaus in Paris. Andere Händler haben aber damit ein Problem. Disney zum Beispiel hat schon seine Weihnachtskooperation mit dem Kaufhaus zurückgezogen. Shein ist ja ähnlich wie Temu eigentlich ein Online-Handel für Billigprodukte.
David Beckham ist von König Charles zum Ritter geschlagen worden. Er darf sich jetzt also Sir David Beckham nennen. Den Titel hat er für seine sportlichen Leistungen bekommen. Er war ja zum Beispiel Kapitän der Fußballnationalmannschaft, aber auch für seine Wohltätigkeitsprojekte. Bei der Zeremonie hatte Beckham einen Frack an, zu dem Charles persönlich ihn wohl inspiriert hat. Er habe frühere Aufnahmen von Charles im Frack gesehen, hat Beckham gesagt, und dann gedacht, okay, sowas will ich anziehen. Den hat er übrigens von seiner Frau schneidern lassen. Victoria Beckham, Posh Spice, die ist ja Designerin. Aber das
Ach
ist nur
so,
unnützes
sag bloß.
Wissen.
Sag bloß. Es gibt eine Werbung von einem Supermarkt, die wird mir wirklich gerade ständig reingespült. Da chillt der Bauer quasi neben dem Obstregal, weil er die Äpfel gerade persönlich vorbeigebracht hat. Super regional sind die nämlich. Und ich denke mir so, ja, natürlich, ey, regionale Äpfel, da greife ich doch zu.
Ja, kenne ich so Plakate. Es gibt ja diese kleinen bunten Aufkleber oder Etiketten, die im Supermarkt, am Regal oder auch direkt auf den Lebensmitteln kleben. Die kennzeichnen den Salat oder die Kartoffeln oder das Putenfleisch. Ganz aus der Nähe. Dieses Regionalversprechen der Supermärkte und Discounter klingt ja immer nachhaltig, aber die Frage ist doch, ist es tatsächlich so? Da gucken wir jetzt mal genauer hin, weil dass dieses Werbeversprechen gut ankommt, wie bei dir und bei mir ja auch. Das steht wohl außer Frage.
Man erwartet hier ja schon einen gewissen Qualitätsstandard und ökologisch ist es natürlich auch sinnvoller, wenn nicht so lange Transportwege sind.
Da muss ich mir nicht vorstellen, dass das in so einem Schiff übers Meer geschippert worden ist.
Ich finde, es ist einfach besser fürs Klima und schmeckt auch oft besser.
Um die Bauern in der Umgebung zu unterstützen. Deswegen kaufe ich regional.
Ja, und viele sind auch bereit, mehr Geld für Produkte aus der Nachbarschaft auszugeben. Und das haben die Händler längst erkannt und bewerben eben Lebensmittel mit diesen bunten Regionallabeln. Aber regional kann da wirklich ganz Unterschiedliches bedeuten. Und das kritisiert Verbraucherschützerin Britta Schautz.
Das ist natürlich der beste Trick der Hersteller, um ihnen noch mehr Geld aus der Tasche zu ziehen. Die verkaufen ein tolles, idyllisches Gefühl von Heimat und von der eigenen Region und sagen gar nicht, wie weit ist das Produkt jetzt gefahren.
Das Problem ist nämlich regional. Was das bedeutet, das ist gesetzlich überhaupt nicht geregelt. Ein Produkt kann 50 Kilometer gereist sein oder auch 500 Kilometer und dann trotzdem als regional beworben werden. Mhm. Also manchmal kommen diese angeblich nahen Gurken aus Rheinland-Pfalz und landen aber am Ende in Hamburg.
Dann sind es eher touristische Gurken. Das sind dann gar genau. Keine Einheimischen mehr. Aber es funktioniert halt gut, ne? Das Bild vom Bauern, ein bisschen Stroh zwischen den Kartoffeln noch im Supermarkt. Und dann denkt man doch, man unterstützt die Landwirte in der eigenen Region. Der Hamburger Marketing-Experte Arndt Zische erklärt diesen sogenannten Halo-Effekt.
Der Halo-Effekt bedeutet einfach nur, ich baue einen Leuchtturm. In diesem Falle kann man das ja auch gut plastisch sich vorstellen. Und dieser Leuchtturm soll dann auf alles andere abstrahlen. Ich denke dann, wow, das ist jetzt aber ein Supermarkt, der sich wirklich um regionale Produkte bemüht und finde das gut.
Ja, ein Leuchtturm aus Äpfeln und Kartoffeln und der strahlt zuverlässig bis zur Kasse.
Ja, neben diesen hauseigenen Labels der Supermärkte gibt es auch noch offizielle Herkunftszeichen. Das Regionalfenster zum Beispiel, das ist ein freiwilliges Siegel mit geprüften Angaben zur Herkunft und Verarbeitung. Das ist so blau-weiß und rechteckig aufgedruckt auf der Verpackung, müssen wir mal gucken. Aber auch hier kann die Region sehr weit gefasst sein. In einer Studie der Verbraucherzentrale Thüringen zum Beispiel sind schon mal Kirschen aufgefallen, die knapp 500 Kilometer entfernt angebaut worden sind. Und hatten aber trotzdem das Regionalfenstersiegel.
Da sind die Regeln bei den EU-Siegeln deutlich strenger. Das blaue Zeichen GGA, geschützte geografische Angabe, das findet man bei sowas wie Schwarzwälder Schinken oder beim Holsteiner Kartenschinken. Die Hersteller müssen dafür bei der EU einen Antrag stellen und belegen, dass bestimmte Produktionsschritte in der Region stattfinden.
Das ist das Entscheidende, die Produktionsschritte, weil die Rohware, die darf trotzdem ganz woanders herkommen. Das Fleisch für den Schwarzwälder Schinken kann also zum Beispiel aus Polen kommen, geschlachtet, gepökelt und auch geräuchert, wird dann aber im Schwarzwald und das reicht schon.
Also ihr merkt schon, es ist kompliziert. Aber zum Schluss noch ein allerletztes Siegel, das rote EU-Siegel G.U. geschützte Ursprungsbezeichnung. Und das garantiert auch wirklich, dass auch die Rohstoffe aus der angegebenen Region kommen. Und jetzt kommt's. In Deutschland tragen das aktuell gerade mal 12 Produkte. Darunter Allgäuer Emmentaler.
12 Produkte, wow. Mhm. Also wir halten fest, Regionalität schafft Vertrauen. Da schwingt natürlich Nachhaltigkeit und Heimat mit. Aber in der Praxis ist das oft einfach nur ein cleveres Verkaufsargument. Irgendwo ja zwischen Bauernhofromantik und einem klassischen Werbetrick.
Tja. So, Uli, wir sind ja hier via Teams verbunden und ich sehe, du trägst sowieso gerne so ein Drei-Tage-Bad, aber mir scheint, dass da unterhalb der Nase vielleicht gerade doch ein bisschen mehr Schatten ist als sonst. Kann das sein?
Ist das so? Ja, ich hatte im Urlaub einen Schnurrbart mir stehen lassen, aber ich muss sagen, sah einfach kacke aus und ich versuche gerade es wieder angleichen zu lassen, aber es fällt noch ein bisschen auf, du hast schon recht.
Also du machst nicht mit, weil gerade im November sieht man diese Schnörres oder ich sage auch gerne Pornobalken ja wieder viel öfter, weil viele Männer beim Movember mitmachen. Also das ist ja eine Wortkreuzung aus Mustache, also Schnurrbart und November.
Ja, es geht dabei darum, für Männer typische Krebserkrankungen zu sensibilisieren und auch Spenden zu sammeln. Viele Einsatzkräfte, Feuerwehrleute zum Beispiel, die beteiligen sich daran. Aber auch Soldaten sowie der Hauptbootsmann Philipp aus Eckernförde an der Ostsee.
Meine Frau fand das tatsächlich gar nicht so schlimm und hat schon vorgeschlagen, ob ich den stehen lassen möchte.
Neben der Optik geht es bei der Aktion aber auch darum, dass Männer das Thema Vorsorge ernster nehmen. Ja, denn gerade so Themen wie Prostatakrebs ist ja irgendwie nichts, worüber ihr gerne redet. Ihr, ja, ich schere dich da jetzt mal über einen Bartkamm mit allen anderen, Uli.
Ja, wobei ich bin auch ehrlich gesagt noch lange nicht im Vorsorgealter und habe mir vorgenommen, wenn es dann soweit ist, das auch regelmäßig wahrzunehmen, sage ich jetzt. Ich hoffe, ich denke dann immer noch so, aber Schnurrbart lieber nicht. Das sieht wirklich nicht aus bei mir.
Wie haltet ihr das denn mit dem Movember? Macht ihr da mit? Sagt uns doch gerne mal Bescheid, da freuen wir uns drüber. Und ansonsten hören wir uns morgen hier wieder. Bis dann.
Bis dann, ciao.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.